Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft. Willkommen zu Weltmarkt, dem Podcast von Germany Trade and Invest, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes. Mein Name ist Christian Bleken. Guten Tag. Der wahre Wert einer Sache wird einem oft erst bewusst, wenn sie nicht mehr da ist. Und diese Erkenntnis ist oft schmerzlich. Wir haben uns in den vergangenen 30 Jahren so sehr an den EU-Binnenmarkt gewöhnt, dass wir ihn gar nicht mehr wahrnahmen, bis der Brexit mit voller Wucht einschlug und an den Grenzen erstmal Chaos herrschte. So war das, als in London entschieden wurde, wir werden jetzt Europas Draußenmarkt und sagen Tschüss Binnenmarkt.
Und deshalb gilt bei aller Freundschaft, ein voller Zugang zum EU-Binnenmarkt kann nur gewährleistet werden, wenn die vier Grundfreiheiten, Freizügigkeit der Personen, der Waren, der Dienstleistungen und der Finanzprodukte, wenn das und des Kapitals, also wenn das gewährleistet ist. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann müssen wir Verhandlungen mit Großbritannien führen, die diesen vollen Zugang zum EU-Binnenmarkt nicht enthalten. Und ich bitte Sie als Vertreter der Wirtschaft, dass wir da gemeinsam handeln. Denn wenn sich einmal herausstellt, dass man den vollen Zugang zum Binnenmarkt auch bekommen kann, wenn man sich bestimmte Dinge aussucht, dann wird sehr schnell der Binnenmarkt als solches, der unser großer Vorteil ist, in Gefahr geraten, weil sich jedes Land dann seine Rosinen herauspickt. Das muss verhindert werden. Und deshalb müssen Politik und Wirtschaft hier sehr gemeinsam agieren und handeln.
Dabei bleibt unser Binnenmarkt das Herzstück der Integration unserer Zusammenarbeit in ökonomischer Hinsicht. Und er funktioniert. Wir haben eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, die auch gerade jetzt und in dieser Krise zeigt, zu welcher Innovationskraft sie in der Lage ist. Und wir werden das mit unseren Zielsetzungen verbunden, was Digitalisierung betrifft, was die Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels betrifft, auch weiter zu einem zentralen Thema machen, diese Modernisierung hinzukriegen.
Die Dienstleistungsfreiheit ist eine der vier Freizügigkeiten innerhalb der EU. Dienstleistungen machen heute 2/3 der Wirtschaftsleistung der EU aus. Sie schaffen laut EU-Kommission etwa 90% der neuen Arbeitsplätze in unserem Binnenmarkt. Das heißt, das ist jetzt nicht irgend so ein Pipifax, über den wir hier reden.
Ganz genau, Frau Baerbock, Pipifax ist das nicht. In dieser Ausgabe nehmen wir das 30-jährige Jubiläum des Binnenmarktes zum Anlass, um über Chancen, Defizite und Risiken zu sprechen. Zu Gast ist der wirtschaftspolitische Experte Dr. Jürgen Steen. Er ist seit 36 Jahren beim Institut für Weltwirtschaft IFW in Kiel und er konnte dem europäischen Binnenmarkt quasi beim Laufen lernen zusehen. Oder wie er es beschreibt,
dann galten urplötzlich auf diesen Einschlag tatsächlich all diese Grenzhemmnisse für die Waren nicht mehr. Natürlich war es zunächst so, dass das alles so ein bisschen stockte, die Zollverwaltungen mussten sich anpassen. Aber das waren eher Kleinigkeiten. Also es ging wirklich sofort los. Aber natürlich hat das auch erstmal Anpassungsprozesse bei den Exporteuren, Importeuren bedurft, dass das ein wenig dann noch schneller vonstatten ging. Aber im Prinzip ging es mit einem Knall los. Und man merkt es schon im ersten Jahr, dass sich hier eine Dynamik entwickelt, die wir eigentlich so gar nicht erwartet haben.
Doch zuerst sprechen wir mit Professor Dr. Hestermeier. Der Jurist war gerade nach London gezogen, als ein berühmt-berüchtigtes Referendum das Ende des Binnenmarktes zwischen EU und Großbritannien einleitete. Hestermeier war also mittendrin, als der Brexit alle vorher aufgebauten Abmachungen wegblies. Herr Professor Hestermeier, würden Sie uns am Anfang einmal erzählen, was genau Sie machen und wo genau Sie arbeiten?
Ich unterrichte in London am King's College, an der Law School dort. Und unterrichte Europarecht und Völkerrecht mit einem besonderen Schwerpunkt auf Dispute Resolution. Und ich kam nach London aus dem Europäischen Gerichtshof, wo ich als Referendär gearbeitet habe. 2015 müsste das gewesen sein. Und direkt danach begann der Brexit und habe dann auch mich recht viel mit Brexit beschäftigt, habe erst ein Unterkomitee und dann das EU Select Committee des House of Lords beraten, erst zu Handelsfragen im Rahmen des Brexit. Und später zu Treaty Scrutiny, weil auch dort Probleme im Rahmen des Brexits auftauchten.
Ah, okay. Das heißt, Sie sind tatsächlich ein Binnenmarktexperte mit Schwerpunkt darauf, wie man den Binnenmarkt verlässt.
Ja, das ist eher ein unglücklicher Schwerpunkt in der Hinsicht. Aber ich würde sagen, bei allen Beteiligten auf beiden Seiten des Kanals gab es definitiv etwas, was dazugelernt werden musste. Das war halt der erste Austritt, den die EU durchführen musste. Und die Bestimmung über den Austritt ist sehr knapp gehalten und musste mit Leben gefüllt werden.
Sagen Sie doch bitte kurz, was ist gut am europäischen Binnenmarkt? Warum sollten wir froh sein, dass wir einen haben?
Also das Erste ist, er ist ein Gesamtpaket. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da manchmal Missverständnisse bestehen. Man kann ihn sehr schlecht auseinander dividieren. Ich nehme mal ein paar kleine Praxisbeispiele. Sie schicken ein Paket zu einem Freund nach Frankreich. Kein Mensch kümmert sich um Fragen wie Zoll, um Fragen wie Landwirtschaftskontrollen. All das ist im europäischen Binnenmarkt nicht relevant. Wir haben eine Außengrenze. Es gibt keine Zollbinnengrenzen, weil keine Zölle innerhalb des europäischen Marktes verlangt werden. Und nun werden viele sagen, es gibt ja ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien. Auch dort werden keine Zölle fällig. Aber der Unterschied ist folgender. Ein Freihandelsabkommen schafft Zölle ab oder senkt diese. Es ist außergewöhnlich, dass er sie völlig abschafft, wie im europäisch-britischen Verhältnis. Bloß für Waren, bei denen nachgewiesen ist, dass es britische bzw. europäische Waren ist. Dafür gibt es sogenannte Herkunftsregeln und die sind unglaublich kompliziert. Das heißt, bei jedem Produkt, was aus Großbritannien nach Europa eingeführt wird, muss die Frage gestellt werden, ist dies ein britisches Produkt? Und nehmen wir mal ein komplexes Produkt wie ein Auto. Das kann also nicht einfach aus chinesischen Einzelteilen in Großbritannien zusammengebaut werden. Das bedeutet, dass eine ganze Vielzahl von Herstellern, die sich nie Gedanken darüber gemacht haben, weil sie im Binnenmarkt waren, jetzt plötzlich Software brauchen und kontrollieren müssen, wo kommen meine Schrauben her? Wo kamen meine Narben her? Wie viel Prozent macht eigentlich die Schweißarbeit aus? Wie viel Prozent macht das Zusammenschrauben aus, um zu gucken, ob sie Herkunftsregeln erfüllen? Und das muss nachgewiesen werden. Und erst dann können sie zollfrei einführen. Das ist alles im Binnenmarkt völlig unproblematisch. Die Reisefreiheit. Meine britischen Kollegen, die alle jahrelang viel in Europa gearbeitet haben, müssen sich plötzlich die Frage stellen, wie viele Tage war ich eigentlich in Europa? Wie viele Tage war ich nicht in Europa? Ich muss Buch führen. Kann ich das überhaupt als Anwalt, kann ich einfach so einreisen? Was sind die Regeln? Die sind unter Umständen von Land zu Land unterschiedlich. Und all das ist im Binnenmarkt völlig unproblematisch. Und wir denken darüber nicht nach. Und ich glaube, das ist eines der Verhängnisse. Kein Mensch denkt darüber nach, wie leicht es uns der Binnenmarkt macht.
Und warum ist das ein Problem? Also dieses fehlende Bewusstsein der Vorteile des Binnenmarktes?
Die Wertschätzung geht verloren. Und auch die Briten haben gesagt, naja, da haben wir ja nichts gegen. Wir können doch einfach weiter frei handeln. Aber das Problem ist, dieser freie Handel basiert auf unglaublich vielen und unglaublich komplexen Regeln. Der Gedanke, dass wir das Europarecht und das, was viele als Micromanagement aus Brüssel empfinden, trennen können vom Binnenmarkt, das geht nicht. Es sind genau diese micro-gemanagten Regeln, die den Binnenmarkt ermöglichen. Der Binnenmarkt besteht im Wesentlichen, so wie wir ihn erleben, aus drei Komponenten. Eine Zollunion, die gibt es seit 1968. Das wird in vielen europarechtlichen Kursen gar nicht mehr unterrichtet, so selbstverständlich ist das für uns. Die vier Freiheiten, über die reden wir recht viel, auch wenn wir sie nicht wirklich im Detail verstehen. Warenverkehrsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit und auch freie Kapitalverkehrsfreiheit. Dogmatisch ist einiges in England anders gesehen und wurde schon immer, aber das ist es im Wesentlichen. Und Harmonisierungsregeln. Und letztere sind genauso notwendig. Nehmen wir zum Beispiel Chemikalien. Furchtbar komplexes Thema. Die Europäische Union hat Sicherheitsregeln eingeführt. Chemikalien werden registriert, es gibt eine Risikobewertung, einige Chemikalien sind verboten. Ein sehr teures, sehr komplexes System, was aber in einem modernen Staat als notwendig angesehen wird. Und die Briten, als sie ausgetreten sind, haben nicht gesagt, das ist nicht notwendig, wir schaffen das alles ab. Wir führen unser eigenes System ein. Das bedeutet für die Unternehmen, jetzt nehmen wir mal an, wie das britische Selbstverständnis war, dass die britischen Regeln besser sind. Ich will damit gar nicht sagen, was besser wirklich im Einzelteil bedeutet. Wir gehen einfach davon aus, unbürokratischer, schneller und trotzdem genau die gleiche Sicherheit. Das ist eine Hypothese, die ich in Frage stellen würde. Aber nehmen wir mal an, das sei möglich. Was bedeutet das jetzt für Unternehmen? Ein britisches Unternehmen, das im Zweifel im europäischen Markt eingebunden ist und wenn nicht das Unternehmen selber, dann zumindest die Abnehmer, die dann von dem Unternehmen verlangen, dass europäische Regeln eingehalten werden. Also müssen so die meisten Unternehmen letzten Endes irgendwo an europäische Regeln sich halten. Die müssen sowieso die europäischen Regeln einhalten und dafür die Chemikalien registrieren. Das bessere, nach unserer Hypothese, britische System verlangt nun, dass die gleiche Chemikalie, um in Großbritannien zirkulieren zu können, noch einmal registriert wird. Das heißt, das mag zwar besser sein, aber für die meisten Unternehmen bedeutet es eigentlich bloß eins, zusätzliche Kosten. Und die Realität ist, der europäische Markt ist weit, weit größer. Großbritannien war zwar die zweitgrößte Wirtschaft im europäischen Markt, aber erstens, es war bloß die zweitgrößte und zweitens, Frankreich ist kurz dahinter. Italien, Spanien und Frankreich zusammen sind auch größer als der deutsche Markt. Das heißt, der europäische Markt ist größer. Das machen die Unternehmen sowieso, weil sie diesen Markt brauchen. Und jetzt haben sie die zusätzlichen Kosten.
Also müssten die britischen Unternehmen doch eigentlich für den Binnenmarkt sein. Aber an diesem gab und gibt es ja Kritik, auch seitens der Unternehmen.
Es gibt viel Kritik an den Regeln des Binnenmarkts. Das ist aber keine Kritik am Binnenmarkt. Wenn man diese Unternehmen fragen würde, heißt das, ihr wollt austreten? Würden sie alle sagen, das wollen wir nicht. Und das war übrigens eine der Überraschungen bei den Anhörungen, die dann in England stattfanden, als der Austritt beschlossene Sache war und man überlegte, wie konstruieren wir jetzt den Austritt, dass ein Industriefeld nach dem anderen antrat, um zu sagen, bloß nichts ändern. Und zwar genau die gleichen Industriesektoren, die vorher alle bei Anhörungen gesagt haben, die europäischen Regeln sind viel zu bürokratisch.
Also man hat sich verschätzt. Die EU wurde reduziert auf diese bürokratischen Bananen-Gurken-Regeln.
Sie haben ein hervorragendes Beispiel gewählt. Die Bananenregeln, die in dem Fall, in der Form, nie existierten, sondern von einem jungen britischen Journalisten kritisiert wurden, obwohl sie nicht existierten. Dieser junge britische Journalist, der die Regeln erfunden hatte, um Artikel zu verkaufen, Boris Johnson. Es gibt interessanterweise noch heute im Handel standardisierte Terminologie für alle Früchte und Obstsorten, bis auf Bananen, ich befürchte, das ist genau der Hintergrund, die allerdings nicht von der EU kommen, sondern von der United Nations Economic Commission for Europe. Und das sind Regeln, die den Handel nicht erschweren, sondern die den Handel vereinfachen. Weil natürlich ein deutsches Unternehmen, das jetzt Äpfel kauft, sagt, wir wollen besonders schöne Äpfel oder wir wollen die mittelmäßigen Äpfel, aber weniger zahlen. Und diese Terme, was sind eigentlich besonders schöne oder mittelmäßige? Was sind Klasse 1, Klasse 2 Äpfel? Wenn man das als wirklich vertragliche Regel haben will, muss man ja wissen, was das bedeuten soll. Und das sind dann Regeln, die komisch klingen, wie der Apfel hat keine Flecken, der Apfel ist einfarbig von einer schönen roten Farbe oder grün. Und diese Regeln gibt es. Das sind keine EU-Regeln, aber es gibt solche standardisierte Terminologie.
Also sind die Briten ironischerweise genau da gar nicht aus den Regeln rausgekommen?
Diese Regeln sind auch weiter in Großbritannien, das ist nicht mal EU. Und diese Standards will auch Großbritannien beibehalten. Glücklicherweise sind die weitgehend unbekannt, sodass man nicht eine Polemik darüber macht.
Als Professor verkaufen Sie ja Bildung, eine Dienstleistung. Was bedeutet der Binnenmarkt für Ihre Ware, wenn man Bildung einmal als solche bezeichnet?
Das Erste, es widerspricht natürlich dem deutschen Verständnis mehr, als es dem englischen widerspricht, von Bildung als Ware zu reden. Aber ja, auch die Bildung ist etwas, was angeboten wird und mit dem Geld verdient wird. Und von daher, ja, der Bildungssektor ist ein Dienstleistungssektor, der für Großbritannien auch sehr wichtig ist. Großbritannien verfügt über sehr viele, sehr angesehene und exzellente Universitäten. Der Bildungssektor, muss man natürlich sagen, der war weit mehrheitlich gegen Brexit, aber was die Bevölkerung will, wird dann auch gemacht. Welche Folgen sieht man sofort? Das erste ist für die britischen Universitäten, dass die europäischen Studenten nach Europarecht wie britische Studenten behandelt werden mussten und dementsprechend weit niedrigere Gebühren zahlten. Jetzt sind die Europäer in der Gruppe internationaler Studenten und damit konkurriert Großbritannien vom Wert her fast gleichförmig auf der Ebene der USA. Die Gebühren sind massiv gestiegen, verdreifacht mindestens. Und das bedeutet für viele kontinentaleuropäische Studenten, wo es auch diese Tradition nicht gibt. Man kennt es aus Deutschland. Ein Student geht nicht mit Schulden aus dem Studium. Man lebt nicht wohlhabend, man lebt mehr recht als schlecht, aber man geht dann ohne Schulden aus dem Studium. Das ist in angloamerikanischen Ländern ist es relativ normal, dass man Schulden macht, um das Studium zu finanzieren. Und das bedeutet, dass deutsche Studenten für Großbritannien entweder ein Stipendium wollen oder aber darauf verzichten und zum Beispiel nach Irland gehen.
Wer ist denn jetzt der Leidtragende? Sind es die britischen Studenten, die jetzt nicht mehr aus UK rauskommen, um zu studieren? Oder sind es die britischen Unis, denen jetzt vielleicht der Input und das Geld europäischer Studenten fehlt?
Beide. Natürlich gab es auch immer englische Studenten, die auf den Kontinent gegangen sind. Für die ist es ein enormer Verlust. Für die Universitäten ist es auch ein Verlust, weil wir A, die europäischen Studenten verlieren und wir ersetzen die zwar finanziell durch Studenten aus dem asiatischen Raum, aber im asiatischen Raum ist es so, dass die USA klar an erster Stelle stehen. Für die Studenten ist es ohnehin eine Weiterreise. Und Großbritannien insofern kämpft, die gleiche Qualität von Studenten heranzuziehen, was nicht an der Bildung liegt. Es gibt im asiatischen Raum hervorragende Universitäten mittlerweile, die auch absolut auf Weltklasse-Niveau sind, sondern einfach daran, dass quasi diese internen Hierarchien leicht anders sind und man eher in die USA geht als nach Großbritannien.
Und wie sieht das aus für Dozentinnen oder Professorinnen? Eine deutsche Wissenschaftlerin kann ja auch nicht mehr einfach an eine britische Uni.
Fast alle meiner Kollegen kommen aus Italien, Deutschland, Australien. Ich habe mehr internationale Kollegen als englische Kollegen. Weit mehr. Ein sehr attraktiver Markt und wir rekrutieren auch international. Das tun wir auch in Australien. Das heißt, die Einwanderungsregeln waren immer schon relevant. Aber für alle Kandidaten aus Europa gab es immer einen großen Vorteil. Alle arbeitsrechtlichen Fragen waren aus dem Weg. Es gab Arbeitnehmerfreizügigkeit. Alle Fragen sind geklärt. Es ist völlig unproblematisch, als Deutscher in England zu arbeiten. Das ist nicht mehr der Fall. Und das macht es schwerer. Das macht es schwerer für die Kandidaten, die sich das überlegen müssen. Ja, okay, am Anfang werden Kosten fällig. Ich brauche ein Visum. Es gibt schwierige Regeln für Ausländer. Dann gehe ich doch lieber nach Holland. Es ist aber auch unangenehm für die Universitäten.
Warum das?
Weil sie jetzt mit diesen Bedingungen arbeiten müssen, weil sie die Kandidaten weiter wollen, aber natürlich Kosten haben und das Homeoffice hat viele Pflichten auf Universitäten auferlegt. Wir müssen bei Studenten auch überprüfen, ob sie ihre Visumsauflagen einhalten und an den Vorlesungen tatsächlich teilnehmen. All das, wie gesagt, im Binnenmarkt nicht existent, aber jetzt Erfordernisse und das macht den Markt unattraktiver.
Wie sieht denn jetzt aus Ihrer Sicht die Zukunft des europäischen Binnenmarktes aus?
Zumindest momentan hat in allen Ländern, in denen wirklich demokratische Zustände herrschen, und da nehme ich mal Ungarn für einen Moment raus, haben die Austrittsbefürworter stark gelitten. In Frankreich hat Le Pen nicht mehr von Austritt geredet und in Italien ist plötzlich Salvini nicht mehr für den Austritt und auch Meloni will in der EU arbeiten. Natürlich treten sie in der EU für Positionen ein, die man nicht unbedingt teilen muss, aber dass sie das außerhalb der EU wollen, ist momentan nicht mehr der Fall. Und die Welt ist kälter geworden. Die Konflikte haben sich verhärtet. Die Realität ist schlicht. Wir sind, auch Deutschland, zu klein, um alleine zu bestehen. Und die erschreckende Realität ist, wir lebten Jahrzehnte in der absoluten Sicherheit der transatlantischen Allianz. Ein Trump hat das ernsthaft in Frage gestellt. Und trotz des 6. Januars ist der Trumpismus nicht tot, sondern man muss sich ernsthafte Sorgen um die USA machen. Und dann alleine zu stehen, ist keine Position, die man haben will. Deswegen war es auch sehr richtig von Macron zu sagen, wir wollen eine politische Dachorganisation schaffen, der die Briten angehören, dass wir auch in Zukunft miteinander reden. Denn die Realität der EU ist auch, Luxemburg ist für jeden EU-Partner in Diskussionen wichtiger als England, weil Luxemburg bei allen Abstimmungen teilnimmt und damit Positionen ausgehandelt werden können. Großbritannien, und das ist eine große Befürchtung, die ich habe, Großbritannien hat noch nicht realisiert, was das für ein Bedeutungsverlust ist, dass plötzlich alle Diskussionen, die mit Stimmen und Abstimmungen in Brüssel zu tun haben, an Großbritannien vorbeigehen werden. Und dass trotz der freundlichen Worte von Euroskeptikern aus Ungarn und Polen die Realität ist, Ungarn und Polen wollen Abstimmungen gewinnen in Brüssel.
Herr Professor Hestermeyer, vielen Dank für das Gespräch und den Blick in die Zukunft des Binnenmarktes. Den werden wir gleich vertiefen mit Dr. Jürgen Steen vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Er meint,
wenn wir in der EU das mit der Regulierung übertreiben, dann werden wir immer mehr Widerstand haben gegen einen Binnenmarkt.
Aber vorher konkret und kompakt.
was Sie in diesem Monat für den Erfolg Ihres Außenhandels wissen sollten. Die einfachste und vielleicht auch beste Erklärung eines Binnenmarktes ist diese. In einem idealen Binnenmarkt funktioniert der Handel zwischen Bonn und Brüssel genauso unkompliziert wie der Handel zwischen Bonn und Berlin. Keine Kontrollen, keine Zölle, keine Formalitäten. Der Begriff Handel umfasst übrigens nicht nur den Warenhandel, sondern es gibt insgesamt 4 Grundfreiheiten des Binnenmarktes. Nummer 1, die Freiheit des Warenverkehrs. Ein Auto aus Dänemark kaufen? Kein Problem. Nummer 2, die Dienstleistungsfreiheit. Also zum Beispiel ein deutscher Handwerker baut in Belgien eine Klimaanlage ein. Nummer 3, die Kapitalverkehrsfreiheit. Zum Beispiel bezahlt die belgische Kundin den deutschen Handwerker. Und Nummer 4, die Personenfreizügigkeit. Der deutsche Handwerker findet den belgischen Markt so attraktiv, dass er dort eine Niederlassung aufbaut und nach Belgien umzieht. Und das ohne Visum und ohne Arbeitserlaubnis, eben Binnenmarkt. Wir wollen nicht verschweigen, dass der Binnenmarkt natürlich noch nicht fertig ist. Vor allem für grenzüberschreitende Dienstleistungen ist noch Luft nach oben. Hier gibt es nämlich Registrierungserfordernisse für ausländische Dienstleistende oder Anforderungen an Qualifikationen, die von denjenigen des Heimatlandes abweichen. Es wird daran gearbeitet, auch hier Hürden abzubauen. Aber das ist natürlich mühsam, denn die Hürden verfolgen ja legitime Ziele. Zum Beispiel Verhinderung von Lohn- und Sozialdumping oder das Sicherstellen einer ordentlichen und auf die Gegebenheiten des Zielmarktes passenden Qualifikation. Am weitesten entwickelt, im Grunde vollendet, ist der Binnenmarkt für Waren. Das Alter Ego des Binnenmarktes für Waren ist übrigens die Zollunion. Diese stellt sicher, dass nach außen hin einheitliche Regelungen gelten. Es macht also keinen Unterschied, ob eine Ware in Hamburg ankommt oder in Helsinki. Zölle und Formalitäten sind identisch. Näheres dazu vielleicht in einem späteren Podcast. Kommen wir nun zu Dr. Jürgen Steen vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Er ist seit mehr als 36 Jahren Mitarbeiter des Instituts. Als Experte für europäische Integration und Strukturwandel erforscht er die Risiken und Nebenwirkungen des Binnenmarktes im Detail. Herr Dr. Steen, wir haben ja dieses Jahr 30 Jahre EU-Binnenmarkt. Erinnern Sie sich noch an den Start im Jahr 93?
Ja, absolut. Das ist eigentlich ganz witzig. Also wir haben damals ein paar Studien geschrieben vor der Einführung, welche Wirkung das hat. Und alle Studien in allen Veröffentlichungen steht bei uns 1992, der EU-Binnenmarkt 92. Der war tatsächlich erst für 92 angepeilt und dann war es 93. Deswegen kann ich mich noch bestens dran erinnern. Und es war für uns alle eine spannende Sache, die darüber gearbeitet haben, weil wir haben nun viele versucht mit Simulationen und Prognosen doch vorher schon mal rauszufinden, welche Wirkung das hat. Und ganz ehrlich, wir lagen sowas von schief. Wir haben es unterschätzt. Also die Wirkung des Binnenmarkts sind deutlich größer und positiver gewesen, als wir es damals erwartet haben.
Der Binnenmarkt funktioniert also deutlich besser, als Sie erwartet haben.
Ja, und dabei dachten wir eigentlich schon, wir wären durchaus sehr optimistisch dabei. Und es wurde uns auch teilweise vorgeworfen, wir würden das schönreden und es würde nie so kommen. Es kam auch nicht so, aber in der anderen Richtung. Also wir haben es deutlich unterschätzt.
So viel zu den Prognosen. Jetzt, 30 Jahre später. Was sind die Vorteile eines Binnenmarktes? Das ist ja eine Bestandsaufnahme, sollte also eindeutig sein.
Da muss man ja nun zunächst einmal sagen, dass der Binnenmarkt ja diese berühmten 4 Freiheiten hat. Freiheit des Handelsverkehrs, des Kapitalsverkehrs, die Niederlassungsfreiheit und die Personenfreizügigkeit. Diese Dinge führen ja dazu, dass man sowohl Kapital über die Grenzen frei ohne Hindernisse führen kann, dass man vor allen Dingen auch Güter und Dienstleistungen frei über die Grenzen führen kann und dass Personen sich dort, die einen Sitz in der Europäischen Union haben, sich dort niederlassen können, wo sie wollen, dort arbeiten können, wo sie wollen und dort Unternehmen gründen, wo sie wollen. Das war etwas, was davor zwar möglich war, aber Handel wurde beschränkt, Handel wurde über Zölle beschränkt, über nichttarifäre Handelshemmnisse, über Regulierung. Kapitalverkehr war auch nicht völlig frei, weil man bei der Abwicklung von Land zu Land einen sehr umständlichen Weg gehen musste, der hohe Kosten verursachte. Personen konnten zwar wandern, aber auch dann nur natürlich mit ganz normalen Verfahren, wie es zwischen 2 Nationen ist. Sie brauchen eine Arbeitserlaubnis, eine Aufenthaltserlaubnis und so weiter. Alles das fiel dann 1993 weg und dadurch gab es eben die Freiheit, sich dort zu bewegen, wo man will. Gab immer noch Hindernisse, weil wenn Sie natürlich in einem anderen Land arbeiten wollen, dann unterscheiden sich die Ausbildungen teilweise, so dass es nicht immer möglich war, dort sofort zu arbeiten. Da ist aber über die 30 Jahre viel passiert mit einer gegenseitigen Anerkennung.
Wenn wir mal bei den Waren bleiben, wie war das 93? Ging das schnell los? Und was hat die EU-Osterweiterung am 1. Mai 2004 gebracht?
Im Prinzip ging es mit einem Knall los und man merkte schon im ersten Jahr, dass sich hier eine Dynamik entwickelt, die wir eigentlich so gar nicht erwartet hatten. Es gab dann durch die EU-Osterweiterung nochmal wieder einen weiteren Push, weil gerade da ja sehr viel so mit Polen und der Tschechischen Republik und der Slowakei und den anderen Ländern in den baltischen Staaten sehr viel kleine Länder beigetreten sind. Und da hat man ja immer diesen berühmten kleines Land-Effekt. Das heißt, umso kleiner die Länder, umso stärker sind sie abhängig vom internationalen Handel. Sowohl einmal, um Güter zu verkaufen, weil der Markt natürlich klein ist, aber auch, um Güter zu importieren, weil sie natürlich nicht alles für sich selbst produzieren können. Wir vergessen bei der Diskussion so und so häufig immer die Importe, die ganz wichtig sind. Durch diese EU-Osterweiterung gab es dann nochmal einen weiteren Push. Und es ist bis heute so, dass die Länder, wir nennen sie immer noch die jungen Mitgliedsländer, obwohl das gar nicht mehr so jung ist und glaube schon etwas her ist, aber um es unterscheiden zu können, die jungen Mitgliedsländer immer noch stärker profitieren von dem EU-Binnenmarkt als die großen alten Mitglieder.
Wie profitiert, wenn wir mal im Bild bleiben, wie profitiert die alte Dame Deutschland?
Das kann ich gut mit Zahlen belegen. Wir haben eine Studie gemacht vor einiger Zeit, die immer wieder aktualisiert wird, wo wir versuchen, diese Handelswirkung abzuschätzen und auch den Handel dann umzurechnen, was der Handel für das Einkommen bringt. Und wir können also einmal ganz pauschal sagen, für Deutschland haben wir eine Steigerung der Pro-Kopf-Einkommen um gut 4%. Das klingt erstmal gar nicht so viel, aber das ist jährlich. Und das rechnen Sie mal auf 30 Jahre um. Dann haben Sie einen Anstieg von, also mehr als eine Verdoppelung der Einkommen allein durch die Öffnung des Güterhandels. Das kann man sagen. Dann können wir uns auch noch natürlich das mal so in absoluten Zahlen, die mir als Volkswirt nie ganz geheuer sind, weil absolute Zahlen, die schwirren im Raum, man hat kein Verhältnis. Aber wenn man mal eine absolute Zahl will, dann wissen wir, dass Deutschland jedes Jahr circa 140 Milliarden Euro gewinnt durch den freien Handel, durch den EU-Binnenmarkt. Und wie gesagt, Jahr für Jahr. Für die ganze EU, die wir heute haben, für die 27 Länder, sind es fast 1 Billion Euro, also 1000 Milliarden Euro. Das ist schon beträchtlich. Also deswegen immer mal die absolute Zahl, nur um zu zeigen, dass eine 4% eigentlich nicht zu viel klingen, aber das natürlich in absoluten Zahlen riesig ist.
Für Deutschland ist die EU ja der größte Handelspartner überhaupt.
Ja, das ist mit großem Abstand der größte Handelspartner. Über 30% unserer Exporte gehen in die EU. Was wir nicht vergessen dürfen, dass auch die Importe spannend sind. Denn also wir Volkswirte gehen davon aus, dass das Wirtschaften nur einen einzigen Sinn hat. Wir wirtschaften, wir handeln, um zu konsumieren. Wir wollen ja Güter schaffen, die die Menschen haben wollen, die sie kaufen wollen. Die wollen vergleichen, sie wollen günstig einkaufen, sie wollen von verschiedenen Produkten profitieren. Das heißt, die Importe bringen eigentlich den großen Wohlstand. Das vergisst man immer wieder, weil wir als Konsument dadurch die Möglichkeit haben, nicht nur vom heimischen Markt abhängig zu sein, sondern auch andere Produkte kaufen zu können. Und das sind riesige Wohlfahrtseffekte. Natürlich verstehe ich, dass man immer lieber auf die Exporte guckt, weil an den Exporten hängen natürlich Arbeitsplätze. Da hängt das Wohlergehen von deutschen Unternehmen. Und die haben wir immer ein bisschen mehr im Blick als eigentlich die Masse der Konsumenten, die sich gar nicht so äußert und gar nicht so stark ist. Aber im Prinzip das wirklich Spannende an diesem Projekt ist eben diese Vielfalt, diese Möglichkeiten, diese Auswahlmöglichkeiten, die die Menschen dadurch haben, dass die Grenzen offen sind.
Ich würde trotzdem gern auf die Exporte zurückkommen. Schauen wir mal auf die vielen, vielen exportierenden deutschen Mittelständler. Was müssen die heute noch beachten? Gibt es Unterschiede, ob ich jetzt die Waren von München nach Berlin schicke oder nach Paris, Warschau oder nach Rom?
Es gibt auch weiterhin dort Tücken, das ist überhaupt keine Frage. Und zwar liegen die natürlich einmal da drin, dass sie, wenn sie gerade als Mittelständler handeln wollen, natürlich in dem entsprechenden Land, in das sie liefern, den Kontakt zu Zwischenhändlern brauchen. Das sind natürlich in der Regel andere, als die sie natürlich auf ihrem heimischen Markt haben. Also wichtig ist natürlich dann zu wissen, an wen kann ich denn liefern, der die Waren dort logistisch weiterführt und an die eigentlichen Empfänger bringt. Das ist natürlich immer eine Tücke und das ist für Unternehmen, die damit anfangen, eigentlich auch immer eine der größten Hürden. Dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es nicht in der Regel gilt bei allen Produkten, dass die so in der Form, wie sie für den heimischen Markt hergestellt werden, auch nachgefragt werden in anderen Ländern. Das heißt, da müssen Produktanpassungen sein. Auch das war zumindest zu Beginn des Binnenmarkts für viele ein Problem, weil es gibt nun mal, das ist ja gerade, das ist wieder meine Konsumentenseite, es gibt nun mal auf Konsumentenseite gewisse Gewohnheiten, sie wollen Produkte anders haben. Das war zum Beispiel bei Autos so lange Zeit, ja, dass man sagt, okay, wir haben bestimmte Anforderungen, die wir auch als nationale Gewohnheiten haben und die müssen erfüllt werden.
Können Sie das mal im Detail erklären?
Gut, wir nehmen das Auto, weil ich glaube, Autos interessieren jeden und ist immer sehr, sehr schön darstellbar. Wenn Sie ein Auto produzieren, müssen Sie ja dieses Auto abgenommen haben. Sie können nicht einfach ein Auto produzieren und sagen, das verkaufe ich jetzt, sondern das wird mit einer Betriebszulassung unterzogen und da müssen Sie Normen erfüllen. Das wird zunächst einmal tatsächlich gemacht in dem Land, in dem Sie das Auto produzieren. So, wenn Sie das jetzt exportieren wollen, dann haben Sie tatsächlich immer den Fall, dass dieses Auto auch in dem Bestimmungsland, dort wo es hingeliefert wird, auch einer Norm unterliegt. Und die unterscheiden sich hier und da. Das heißt, da müssen Sie noch technische Veränderungen vornehmen. Das gilt zum Beispiel teilweise auch für Kleinigkeiten wie die Formung von Außenspiegeln, wo man sich dann wundert, ob das nun so entscheidend ist. Aber das passiert. Das geht manchmal gegen lange Zeit auch um die Art der Katalysatoren, die Sie da eingebaut haben. Und dann müssen Sie dann eben da Veränderungen vornehmen und dann eine Betriebszulassung einholen. Allerdings ist das mittlerweile auch sehr weit genormt worden. Sie können ja zum Beispiel heute auch Autos direkt im Ausland, also im EU-Ausland kaufen, die berühmten EU-Importe. Etwas, was ich übrigens jedem Konsumenten empfehlen würde. Man kann da viel Geld sparen.
Wie das? Wegen Zöllen im Binnenmarkt?
Zölle haben wir nur noch, wenn wir außerhalb der EU liefern. Steuern ist natürlich ein ernsthaftes Problem. Und zwar vor allen Dingen ist es die Umsatzsteuer, die ein Mittelständler schon zur Verzweiflung bringen kann. Weil da gilt tatsächlich das Bestimmungslandprinzip. Das heißt, es wird auf das Gut, das Sie jetzt über die Grenze bringen, unser Auto, da wird eine Umsatzsteuer aufgeschlagen in Höhe des Landes, wo Sie das exportieren. Also wenn wir nach Dänemark ein Auto exportieren, wird die hohe dänische Umsatzsteuer plus Luxussteuer, die Sie auch noch extra haben, draufgeschlagen. Das heißt, Sie müssen erstmal an der Grenze, müssen Sie dem Produzenten seine heimische Umsatzsteuer, die deutsche, zurückzahlen. Und dann wird im Bestimmungsland in Dänemark die dänische Umsatzsteuer draufgeschlagen und auch noch eine Luxussteuer. So, das heißt natürlich auch, dass deutsche Autos in Dänemark dadurch teurer sind als in Deutschland. Nun ist der Witz, wenn Sie das machen, das heißt, da haben Sie durchaus ein Handelshemmnis, weil die Dänen eben die höhere Steuer haben und die Autos dort eben relativ teuer werden. Aber umgekehrt haben Sie den Effekt, wenn ich jetzt ein Auto in Dänemark kaufe als Deutscher, dann geht es genau andersrum. Dann wird die Umsatzsteuer der Dänen runtergenommen und dann wird auch die Luxussteuer der Dänen rausgerechnet und die deutsche Umsatzsteuer drauf. So, und urplötzlich habe ich ein günstiges Auto, weil der Autohersteller ja weiß, ich kann in Dänemark nicht zum gleichen hohen Preis ein Auto verkaufen wie in Deutschland, weil die Steuern so hoch sind, dann kauft es keiner mehr. Das heißt, die Lieferantenpreise sind dort geringer. Und insofern entsteht daraus so ein komischer Handel, dass man da tatsächlich profitieren kann durch solche Haken. Und es wird weit ausgenutzt, was ich durchaus gut finde. Ich mache das immer. Ich kaufe nur noch Autos als EU-Importer, sparen sie auf so einem Golf 5.000, 6.000 Euro. Ja. Das ist aber natürlich von den Unternehmen nicht erwünscht.
Um es für Hersteller fairer zu machen, müsste es also eigentlich im Grunde ein einheitliches EU-Steuerrecht geben, oder nicht?
Wenn wir, glaube ich, anfangen würden, in der EU insgesamt im Steuerrecht anzufangen zu harmonisieren, glaube, dann überheben wir uns gewaltig und dann werden die Widerstände gegen den Binnenmarkt immer größer. Weil Sie müssen ja immer noch bedenken, Politik findet immer noch im nationalen Rahmen statt. Wir haben ja immer gehofft, durch die EU insgesamt werden wir irgendwie so eine EU-Politik bekommen und wir werden über europäische Themen diskutieren. Und gucken Sie mal, wir diskutieren nur über europäische Probleme, wenn es ein ernsthaftes Problem gibt. Aber über positive Dinge oder über EU-Politik reden wir gar nicht. Und das heißt, wenn Sie natürlich wirklich noch immer diese Zentrierung auf nationale Politik haben, dann müssen Sie auch die Freiheiten haben, Ihr Steuersystem frei zu gestalten.
Zum Abschluss, weil wir hier ja auf einer Geburtstagsparty sind, gibt es irgendwas, was Sie sich nach 30 Jahren Binnenmarkt wünschen?
Was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass wir noch einmal drüber nachdenken, ob wir nicht die EU und den ganzen Binnenmarkt damit gefährden, dass wir immer weitere Kompetenzen an die EU abgeben. Also das ist, glaube ich, etwas, was national auch wichtig ist, in der nationalen Diskussion. Wenn Sie Marken Wir haben eigentlich eine EU, die von Brüssel aus in die Region nach Baden-Württemberg ausstrahlt. Dann schüren sie immer mehr Widerstände gegen diese tolle Idee des Binnenmarktes. Wenn wir diese politischen Probleme nicht gelöst kriegen, dann können wir auf Dauer auch eben eine Behinderung im Binnenmarkt haben. Allein dadurch, dass das nächste Land austritt. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ja? Also Italien ist so ein Kandidat, die auch große Probleme mit vielen EU-Regularien haben. Über Ungarn brauchen wir gar nicht reden. Die sind da schon einen Schritt weiter eigentlich sogar. Und das wäre aber für den Binnenmarkt, natürlich würde den Binnenmarkt verkleinern, würde die ähnliche Probleme wie beim Brexit geben. Und darauf sollte man schon ein Auge haben. Und das würde ich mir wünschen, dass wir es nicht ganz so als selbstverständlich hinnehmen, dass es diesen Binnenmarkt gibt.
Herr Dr. Steen, vielen Dank für das Gespräch. "30 Jahre in 30 Minuten". Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit der Folge und sind jetzt ein bisschen mehr drin im Thema Binnenmarkt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Ihre Fragen. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes. Wir sind gerne für Sie da, auch natürlich online unter www.gtai.de. In der nächsten Folge geht es noch einmal nach Großbritannien. Dort wird ja Charles III. Gekrönt, aber das ist natürlich nicht das Hauptthema des Podcasts. Trotz des Brexit und aller damit einhergehenden Probleme, einige haben wir ja eben angesprochen, ist das Land nach wie vor ein spannender Markt. Lassen Sie sich überraschen und bis dahin bleiben Sie erfolgreich und kommen Sie gut durch den Monat.